Böden werden immer schlechter. Der Bedarf an organischem Dünger ist prognostiziert, jedes Jahr in Europa mit 10% zu wachsen. Woher soll dieser Dünger kommen? Und genau da gehen wir rein. Wir wollen diese steigende Menge an organischem Abfall nehmen, um den organischen Dünger hocheffizient, ganz schnell, vollkommen automatisiert, vollkommen emissionsarm zu produzieren. Und wenn dieser organische Dünger dann ausgebracht wird, verbessert er unsere Bodenqualität. Unsere Böden bekommen eine andere Struktur und können nicht nur Wasser, sondern eben auch CO2 und Nährstoffe viel besser speichern.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Machen-Festival in Leipzig. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Katrin Weiß. Katrin ist Co-Gründerin von FOOM, einem Berliner Startup, das organischen Abfall und Biomüll sehr viel schneller in wertvollen Dünger wandelt und mit diesem Verfahren auch noch jede Menge CO2 im Boden speichern möchte. Wie geht das? Was bringt das? Und können wir mit Kompost das Klima retten? Darüber spreche ich heute mit Katrin. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Aus Biomüll Kompost machen, das kennen wir ja so ein bisschen aus dem Garten, wir kleinen Gärtner, ne? So, da wird man ja erstmal sagen, das ist gar keine Raketentechnik. Machen doch die Mikroben von ganz alleine. Bei euch ist es aber sehr wohl die Tech. Wie und warum?
Ja, du hast ganz recht. Es ist ein ganz bodenständiger Prozess im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Millionen von Jahren wird organischer Abfall bei uns auf dem Planeten zersetzt. Bei uns ist es Hochtechnologie. Warum? Weil wir jede Art von organischem Abfall innerhalb von nur 2 Tagen zersetzen, weil wir jede Art von Input zersetzen können so schnell, weil der Prozess ohne Bildung von Methan stattfindet, was so in der Natur erstmal passieren würde, und weil das, was hinten rauskommt, ein nach EU-Verordnung hygienisierter Dünger ist, der direkt ausgebracht werden kann.
Wow, ganz viele Aspekte direkt in der ersten Minute drin spannend. Lass uns da das bisschen aufschlüsseln. Also, du sagst, es geht schneller als im normalen Prozess. Wenn ich jetzt heute meinen Bioabfall oder natürlich im großen Stil, wie das in großen Kompostieranlagen passiert, wenn da der Biomüll reingekippt wird oder der organische Abfall, glaube ich, ist der bessere Begriff, dann dauert das normalerweise wie lange, bis das dann zersetzt ist? Zu Dünger oder?
4 bis 6 Monate.
4 bis 6 Monate, okay. Ihr macht es in 2 Tagen. Was ist das Verfahren dahinter? Lass uns ein bisschen in die Technologie, unter die Haube gucken der Technologie.
Unsere Technologie hat 3 Bausteine. Die Mikroben, der Reaktor und die Steuerung. Was steckt dahinter? Wir haben nach jahrelanger Forschungsarbeit ein Set an Mikroben identifiziert, das den natürlichen Zersetzungsprozess ganz stark beschleunigt, sodass er eben nur noch 2 Tage dauert statt viele Monate. Dann haben wir einen Reaktor entwickelt, der mit seinem Layout, also so wie er designt ist, diesen Prozess optimal unterstützt, damit er ganz effizient stattfindet. Und dann haben wir einen Software-Layer on top gebracht, wo wir jede Menge Daten, jeden Tag 15.000 Datenpunkte erheben, mit Hilfe von Sensoren, um den Prozess ganz genau zu verstehen, remote steuern zu können und das Entscheidende eben zu optimieren für Effizienz und Outputqualität.
Ihr seid das Startup, was sich jetzt gegründet hat. Von wem kommt die wissenschaftliche Idee? Wer hat den Prozess im Labor entwickelt?
Der Ursprung oder die ursprüngliche Forschungsarbeit fand an der TU Berlin statt. Es war eine Auftragsforschung, weil wir die Idee dazu hatten. Dann hat sich ein Team damit beschäftigt und das für uns entwickelt.
Okay, also ihr habt den Forschungsprozess finanziert, das habe ich gerade richtig verstanden. Das ist insofern interessant, weil ihr ja trotzdem euch habt relativ sicher sein müssen, dass dann die Ursprungsidee hinter den Mikroben und Reaktor-Design, was ihr habt, tatsächlich funktioniert. Gib uns da ein bisschen Hintergrund. Also du bist ja Betriebswirtin von Haus aus, du bist keine Mikrobiologin, kennst dich per se erstmal nicht mit den Feinheiten des Biomüllrecyclings aus. Wie kam das? Erzähl.
Ja, die Gründungsgeschichte ist ganz interessant. Kam über ein paar Umwege sind wir da hingekommen. Wir hatten eine Anfrage, ob wir ein Team unterstützen wollen, dabei kompostierbares Einweggeschirr in Europa zu kommerzialisieren. Fanden wir ein total spannendes Thema. Als wir uns näher mit dem Markt beschäftigt haben, haben wir festgestellt, dass es gar nicht das Problem ist, dass wir genug kompostierbaren Müll in Europa haben, sondern das Problem ist, dass er nicht kompostiert wird und dass es Technologien braucht, die eben jede Art von organischen Abfall effizient zersetzen können. Und da haben wir uns auf die Suche nach der Technologie gemacht, haben nichts gefunden, haben dann Ideen gesammelt, wie es stattfinden könnte, haben 10 Forschungsunternehmen europaweit angeschrieben, kalt. Und mit der TU Berlin sind wir dann zusammengekommen. Die hatten relevante Vorerfahrung, wir haben ein Projekt aufgesetzt und dann nahm das Ganze seinen Weg.
Spannend. Wer ist wir? Du sprichst immer von wir.
Meine Mitgründerin Annike von Gagan und ich.
Genau. Und ihr beide seid Seriengründerin jetzt, weil ihr habt eigentlich mal was im E-Commerce gegründet. Wie kam dann der Sprung hin zu so einem Deep-Tech-Thema?
Ja, also was beide Themen verbindet, ist, dass sie sehr datenlastig sind. Mhm. Und eine granulare Datenoptimierung uns hilft, das, was wir tun, viel besser zu verstehen und besser durchzuführen. Wie kam es dazu? Wir sind beide Gründerinnen mit Leidenschaft. Wir beide lieben es, große Probleme durch Technologie zu lösen. Und in diesem Fall eben ein großes Problem für unsere Mensch oder für unseren Planeten. Und das treibt uns an. Das hat uns zusammengebracht.
Spannend erstmal, ne? Ihr habt ein Problem erstmal reframed. Das Problem war gar nicht, es gibt nicht genug, also es gibt genug Müll, aber nicht genug Verarbeitung des Mülls. Und das zweite große Problem, was jetzt framed oder erklär uns nochmal, wie ihr drauf guckt, geht ja weiter als wir machen Dünger, sondern es gibt die ganz große Komponente daran, dass ihr mit dem Verfahren, wenn es denn skaliert, in erheblichem Maße CO2 binden könnt.
Ja.
Das ist spannend.
Vielleicht noch einen Schritt zurück, genau, um ein paar Zahlen zu liefern. 75% der organischen Abfälle in Europa landen in der Verbrennung oder auf der Deponie. Eine unglaubliche Zahl. Weltweit gesehen ist diese Zahl noch viel größer. Gleichzeitig degradieren unsere Böden. 60-70% der Böden in Europa sind schon degradiert. In den SDGs der Vereinten Nationen sind diese Themen verankert, ebenso im Green Deal der EU. Allerdings gibt es noch keine Lösung dafür. Es gibt nur Ziele. In Europa ist es verboten, zukünftig organischen Abfall auf Deponien zu bringen. Seit 1.1. diesen Jahres muss organischer Abfall sogar getrennt gesammelt werden. Dafür brauchen wir Kapazitäten, die es nicht gibt. Und gleichzeitig ist es so, da kommen wir zu deiner Frage, die Böden werden immer schlechter. Der Bedarf an organischem Dünger ist prognostiziert, jedes Jahr in Europa mit 10% zu wachsen. Woher soll dieser Dünger kommen? Und genau da gehen wir rein. Wir wollen diese steigende Menge an organischem Abfall nehmen, um den organischen Dünger hocheffizient, ganz schnell, vollkommen automatisiert, vollkommen emissionsarm zu produzieren. Und wenn dieser organische Dünger dann ausgebracht wird, verbessert er unsere Bodenqualität, unsere Böden bekommen eine andere Struktur und können nicht nur Wasser, sondern eben auch CO2 und Nährstoffe viel besser speichern.
Wie sie das natürlich machen und jetzt nicht mehr tun, weil sie über Jahrzehnte mit Kunstdünger bearbeitet werden in der intensiven Landwirtschaft. Könnt ihr oder ist es vorstellbar, dass ihr genauso günstig werdet wie Kunstdünger? Mit dem natürlichen Dünger, den ihr produziert?
Ja, der Preis hängt vom Nährstoffprofil ab und der mineralische oder künstliche Dünger ist in der Regel, hat einen sehr höheren Nährstoffgehalt als der organische Dünger. Der Dünger, den wir produzieren, ist auf Marktniveau mit anderem organischen Dünger, den es bisher schon im Markt gibt.
Den die Biolandwirtschaft hauptsächlich benutzt, ne?
Genau.
Die klassische Landwirtschaft benutzt den in der Regel nicht, oder doch auch?
Nee.
Ein wichtiger Aspekt in eurem Geschäftsmodell oder quasi in dem Design eures Startups ist die Lokalität. Mhm. Macht per se erstmal Sinn, ne? Also wie überall, irgendwie so besser das Mineralwasser von dem Brunnen in der Nähe zu nehmen, als das, was irgendwie aus Frankreich eingeflogen wird oder so. Oder vom anderen Ende der Welt. Wie habt ihr Lokalität, die regionale Nähe in euer Konzept jetzt schon eingebaut?
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Heute gibt es in skalierter Form nur zentrale Anlagen. Der Bioabfall wird weit transportiert. Das braucht Energie und verursacht Emissionen. Und wir sagen, wir brauchen Lokalität, weil der Abfall fällt lokal an, der Dünger wird lokal gebraucht. Also macht es total Sinn, das lokal zu vernetzen. Und wir wollen mit unseren Systemen eben genau das tun, vor Ort den Dünger, den Abfall zersetzen, den Dünger produzieren. Wir wollen damit bestehende zentrale Anlagen nicht ersetzen, sondern wir wollen sie ergänzen. Wir denken da ähnlich wie in der Solarindustrie. Irgendwann wird es ein Netzwerk geben aus zentralen und dezentralen Anlagen. Und unsere Partner, das sind die Recyclingunternehmen, die nutzen unsere Technologie, um eben in der Nähe der Abfall- und Düngerkunden die Hubs zu errichten, wo sie den Dünger schnell transformieren und dann direkt wieder weitergeben. Unsere Vision ist es, sobald wir genug Systeme in der Welt haben, dann noch eine digitale Plattform zu schaffen, die genau Angebot und Nachfrage vernetzt. Denn wir wissen ja genau dadurch, dass unser Prozess so datengesteuert ist, welche Mengen an Dünger mit welchem Nährstoffprofil entstehen wo. Das heißt, der Abnehmer sieht, hier in meiner Nähe wird diese Menge produziert und kann sie lokal sourcen.
Und der braucht den für den Biomais und der braucht den für die Tomaten und genau. Der braucht den für Getreide. Ja, verstehe. Okay. Wer sind eure Kunden? Du hast es ja gerade angesprochen, Recyclingunternehmen, also jene, die auch heute im großen Stil Kompostieranlagen betreiben, nehme ich an, oder?
Ja, also die Recyclingunternehmen betreiben entweder, oder nicht entweder, sondern sowohl als auch Biogasanlagen und industrielle Kompostieranlagen. Und unsere Technik, und die haben eben einen großen Bedarf, einen großen Druck für neue Lösungen, denn die Menge an organischem Abfall, die sie verarbeiten müssen, steigt, habe ich eingangs gesagt. Und die bestehenden Technologien kommen an ihre Grenzen. Biogas ist vor allen Dingen deswegen profitabel, weil es seit 20 Jahren Subventionen gab. Die laufen jetzt aus. Das heißt, die Frage ist, wie geht es weiter mit der Biogasproduktion? Biogaspreise sind volatil, wissen wir. Insofern ist da ein Druck, neue Lösungen zu finden. Deswegen rennen wir offene Türen mit unserer Lösung ein.
Könnte man jetzt böse sagen, okay, ein anderes Startup, was wieder im Grunde Regulierung braucht, in die Welt zu kommen?
Ne, warum?
Also wird gerade ein künstlicher Markt geschaffen durch Regulierung?
Nee, würde ich nicht sagen. Also die Regulierung fällt ja weg.
Ja, beim Biogas. Aber gleichzeitig hast du die Regulierung, dass der Anteil an Biomüll, der entsteht, zurzeit deutlich steigt. Richtig? Ja. So habe ich dich richtig verstanden. Das heißt, im Grunde zumindest angebotsseitig, was den Müll angeht, muss man ja irgendwo hin mit dem Zeug. Und wenn du sagst, bisher wird es verbrannt, ist wahrscheinlich eh nicht besonders effizient, diese Suppe da zu verbrennen. Das wäre bei Plastik wahrscheinlich besser. Dann na, ist das, also nicht, verstehe mich nicht falsch, Gott sei Dank, schön, hoffentlich schafft ihr es den Müll abzunehmen. Aber gut, formuliere ich es freundlicher. Kommt ihr genau zur richtigen Stunde, weil die Regulierung euch jetzt in die Hände spielt?
Ich würde sagen, nicht nur. Die Regulierung unterstützt das, gibt Rückenwind, weil die Mengen steigen werden. Aber es gibt auch jetzt riesige Mengen an organischem Abfall, wofür es keiner, nehmen wir Spanien, da gibt es kaum Kapazitäten für eine zirkuläre Behandlung. Das heißt, wie du gesagt hast, der organische Abfall wird verbrannt, landet auf Deponien, die größten Methanwolken liegen über Spanien. Das macht keinen Sinn. Da muss was passieren.
Nee, macht ja so vieles keinen Sinn, muss so viel was passieren. Wir als Verbraucher oder Laien stellen uns jetzt irgendwie so unter organischem Müll das vor, was wir dann in diese grüne Tonne schmeißen oder so. Ich nehme mal an, das ist nur ein relativ kleiner Teil, der aus den Haushalten kommt. Was ist denn überhaupt organischer Abfall? Wo kommt der her? Was sind da die wichtigsten Segmente?
Ja. Organischer Abfall sind Speisereste, ist Grünschnitt, ist in unserem Fall auch Pappgeschirr, Bambusteller, Holzbesteck. Wir können im Prinzip alles zersetzen, was anfällt.
Okay, aber das ist jetzt alles Gastronomie hauptsächlich plus das, was aus der Haushaltstonne kommt?
Ja, und Grünschnitt aus dem Garten. Okay. Alles, was da anfällt.
Okay. Logisch. Und ich hätte jetzt mal gedacht, es gibt auch irgendwie so, ich weiß nicht, bei den Betrieben der den Gartenbaubetrieben oder so enorm viel. Aber ist es tatsächlich so, dass das Gros eher so aus dem kommt, womit wir als Verbraucher zu tun haben? Oder gibt es auch irgendwelche industriellen Anwendungen, wo ganz viel rauskommt aus der Forstwirtschaft? Oder?
Ja, gibt es natürlich. Also auch das sind alles organische Abfälle. Da gibt es viel aus der Forstwirtschaft, genau wie du sagst. Unsere Lösung richtet sich im ersten Schritt an die Abfälle, die kommerziellen Abfälle, die entstehen, sei es im Hotel, also alles, was sehr, sagen wir so, sehr stark von Speiseresten getrieben ist, ergänzt durch eben Grünschnitt, alles, was so im Alltag passiert. Mhm. Wir wollen unsere Lösung dahingehend variieren, dass wir sagen, im nächsten Entwicklungszyklus wollen wir unseren Mikrobenmix anpassen und dann zum Beispiel auch unsere Lösung für die Landwirtschaft nutzbar machen, damit eben vor Ort in der Landwirtschaft das, was überbleibt, direkt wieder in wertvollen Dünger zersetzt wird. Und so können wir uns vorstellen, eben für verschiedene, oder haben wir vor, für verschiedene Branchen dann auch unterschiedliche Mikrobenmixe zu entwickeln, die jeweils hochpotent sind, um weiterhin so effizient den Abfall zu zersetzen.
Verstanden. Zwei Fragen, eine nach der anderen. Erstens, wo steht ihr gerade technisch? Also wie groß sind schon die Prototypen, die ihr habt? Haben die nur Nachweise erbracht oder habt ihr im Grunde auch schon Nachweis erbracht, wie man das Ding dann skalieren kann? Und B, wo steht ihr wirtschaftlich? Fangen wir mit A an. Wie weit ist die Technologie?
Wir haben seit 2 Jahren unseren Prototypen laufen, indem wir täglich Speisereste aus verschiedenen Berliner Schulen und Kitas einfüllen und täglich Dünger rausholen. Der Prozess läuft effizient, wird auch remote kontrolliert und gesteuert. Der nächste Schritt ist jetzt die Skalierung auf Containergröße. Wir wollen im ersten Schritt einen Plug-and-Play-Container auf den Markt bringen. Das ist dann ungefähr Faktor 10, 12. Und damit den ersten Industrialisierungsschritt gehen. Am nächsten Schritt wird dann die Lösung nochmal Faktor 10 skaliert. Und dann wäre der nächste Schritt schon eine zentrale Anlage.
Welcher Zeitplan steht da im Businessplan?
Der erste Pilotcontainer soll Ende des Jahres rauskommen. Die Lösung für die Entsorger, die dann 10-mal so groß ist, wird anderthalb Jahre später rauskommen.
Normalerweise entwickelt man das ja in Partnerschaft mit Unternehmen, die sowieso sowas bereits machen, also nur die Abnehmer, ja, die Kompostieranlagen habt. Habt ihr da schon Partnerschaften geschlossen?
Ja.
Wie läuft das?
Also wir haben 2 Partner im Bereich Maschinenbau, die für uns die Anlagen entwickeln. Und wir haben auf der anderen Seite einen der größten europäischen Entsorger als Partner, der unseren Pilotcontainer bekommen wird und vorhat, dann unsere Technologie in seiner Kundenbasis auszurollen.
Verstanden. Und als Startup, wie viele Leute seid ihr? Wie groß ist das Team schon? Wie schaut es mit der Finanzierung aus zurzeit?
Wir sind ein kleines Team, 7 Leute, 2 Gründerinnen, beide mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Der Rest sind alles Ingenieure, Bioprozessingenieure, Dateningenieure, Maschinenbauingenieure, also die geballte Power da. Was war deine zweite Frage?
Wie es mit dem Geld aussieht, eigentlich die entscheidende Frage. Und, Kohle?
Kohle.
Läuft?
Bis jetzt bootstrapped, haben wir alles selbst finanziert. Der nächste Schritt ist jetzt, um eben die erstindustriellen Anlagen auf den Markt zu bringen, dass wir eine Finanzierungsrunde aufnehmen.
Genau. Und eine eurer Schlüsselmitarbeiterinnen aus dem Team, die hat heute auch einen großen Meilenstein.
Ja.
Und du bist extra zu uns nach Leipzig gekommen, obwohl du eigentlich an der TU hättest sein müssen. Ne?
Genau,
also
sie verteidigt.
Die junge Frau, die das Verfahren im Wesentlichen mitentwickelt hat, die kriegt heute ihren Doktortitel.
Exakt, genau. Ein großer Tag.
Klasse. Wenn ihr mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, was macht dich optimistisch, dass ihr nicht in diese Skalierungsfalle tappen werdet oder dass ihr da nicht stecken bleiben werdet? Das geht ja ganz vielen so, ne? Sehr spannende Idee, im Labor funktioniert das alles, aber erfolgreich wird es natürlich erst, wenn man das Ganze großtechnisch hinbekommt. Ja. Was macht euch optimistisch, dass ihr eben nicht im Labor oder irgendwo zwischen Prototyp 2 und Container und Faktor 10 des Prototypen stecken bleibt?
Ja. Also die Skalierung hat für mich 2 Seiten. Das eine ist die technische Skalierung und das andere ist die Kundenseite. Sprechen wir über die technische Skalierung. Da haben wir eben einen sehr erfahrenen Maschinenbaupartner, der große Anlagen produziert, der mit uns die Container produzieren wird. Mit dem arbeiten wir jetzt schon seit Jahren zusammen. Da habe ich größtes Vertrauen, dass wir das gemeinsam wirklich gut hinbekommen. Kundenseitig haben wir 2 Produkte, da bin ich noch nicht so detailliert drauf eingegangen. Wir haben zum einen das Produkt für die Entsorger, wo wir, wie gesagt, einen großen Entsorger jetzt schon als Partner haben mit einer langfristigen Kooperationsvereinbarung. Und wir haben unseren kleinen Plug-and-Play-Container, der erstmal an kleinere Kunden geht. Beispiel da, Werder Bremen, unser Pilotkunde, wird den Container vor seinem Stadion aufstellen. Alle organischen Abfall aus dem VIP-Catering, aus dem Public-Bereich, der Grünschnitt vom Rasen, alles geht rein. Nach 2 Tagen kommt der Dünger raus, den sie auf ihren Trainingsfeldern nutzen. und auch als Merchandise-Produkt im Fanshop verkaufen.
Wahnsinn, das ist insofern, ja clever.
Das ist clever.
Aber nicht auf dem Spielrasen, also jetzt im Weserstadion, nee, da brauchen sie
doch... Der ist ja hybrid, aber auf den Trainingsfeldern kann er ausgebracht werden.
Immerhin. Okay, verstehe.
Und so haben wir eben, ganz kurz, und so wie Werder haben wir eben eine Reihe von Kunden, die jetzt auch schon Vereinbarungen mit uns unterschrieben haben. Und wir sehen, da ist eine große Nachfrage für wirklich sinnvolle, nachhaltige Lösungen.
Total interessant. Und rechnet sich das schon in dieser kleinen Skalierung für die? Also, ich meine, das ist ja klar, dass sie wahrscheinlich auch einen Marketing-Effekt da reinrechnen, weil es ist natürlich schön, wenn man das irgendwie so zeigen kann. Wir sind super, super nachhaltig als Fußballverein. So, aber rechnet sich das?
Also, auf jeden Fall. Wir haben nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen klaren ökonomischen Benefit für unsere Kunden. Das war uns von Anfang an klar, dass wir ein Produkt nur dann in die Welt bringen, wenn es beide Benefits gibt. Mhm. Und für die rechnet sich das in jedem Fall. Es rechnet sich schon, wenn sie nur den Transformationsprozess in unserem Container stattfinden lassen, wenn sie dann auch noch den Dünger kommerzialisieren, sei es eigenen Dünger substituieren oder ihn verkaufen an den Gartenlandschaftsbau oder im Fanshop, dann kann sogar aus einem Cost-Center ein Profit-Center werden mit unserem Produkt.
Ja, gucken, wie viele Kleingärtner so unter den Werder-Fans dann bereit sind, das zu kaufen. Aber ist auch nur lustig, irgendwie grün-weiß gebrandete Humus, das ist ja auch spannend. Auf eurer Webseite, da sagt ihr eine ganz große Zahl, die sich erstmal ganz klein anhört, nämlich 1. Und diese Zahl hat dieses Prozentzeichen dahinter und ihr sagt, wenn ihr skaliert, dann könnt ihr mit eurer Lösung 1% des CO2-Bindens, was notwendig wäre, um zur Klimaneutralität hinzukommen. Sehr gigant. Also, ne? Hört sich wenig an, aber es ist ja völlig offenkundig, dass das unendlich viel ist. Mhm. Bisschen Größenwahnsinn, so, ja. Seid ihr so, nö, kriegt ihr hin?
Feste Überzeugung.
Okay.
Also es ist die Kombination aus Emissionen vermeiden und CO2 binden. Es ist nicht nur die Bindung im Boden, sondern wir vermeiden Emissionen dadurch, dass wir Fahrtwege reduzieren, dadurch, dass unser Prozess deutlich effizienzärmer ist, dadurch, dass wir mineralischen Dünger substituieren und dadurch, dass wir CO2 im Boden binden. Das sind also mehrere Hebel, die darauf einzahlen, dass unsere CO2-Bilanz besser ist.
Und das in Summe. Hätte ich mal genauer lesen müssen, das steht da wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ah, okay, nee, aber das macht ja total Sinn. Okay, weil ich hatte gedacht, okay, mit der Bindung, das ist natürlich enorm, weil dann wäre eher ja gewissermaßen so etwas wie eine Schlüsselstellung in dem, was man dem quasi unkontroversen Teil des Geoengineerings, nämlich der Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre. Aber da schafft ihr nicht 1%?
Nee. Okay. Es ist wirklich die Kombination der eben genannten Hebel.
Ja, und Bosch Haber hat auch eine echt scheiß Energiebilanz, Bilanz. Verstehe.
Genau. Wenn man Dünger ersetzt, hat man... Genau.
Mineralische Dünger hört sich noch so freundlich an. Also eigentlich ist das ja mal Kunstdünger, ne? Sagt man heute nicht mehr so. Ja. Die Hersteller von Kunstdünger nennen das immer mineralischen Dünger. Verstanden. Eben ist es schon angeklungen. Ihr seid 2 Gründerinnen. Schlüsselspielerinnen bei euch im Team sind Frauen. Auch ich habe im Podcast immer viel zu wenige Deep Tech Gründerinnen. Lass mich dich fragen. Gründen Frauen anders? Wo ist das Problem? Warum nicht? Gibt es nicht genug? Warum gehen nur 3% des weltweiten Venture-Kapitals an Frauen? Großer Fragenkomplex. Lass uns den ein bisschen aufbohren. Wie nimmst du das wahr?
Gute Frage, schwierige Frage. Also ich glaube, was nachgewiesen ist, ist, dass Frauen mehr Risiken sehen als Männer. Sie bewerten ihre Ideen selbstkritischer. Sie gehen mit mehr Skepsis an ihre eigenen Ideen heran. Und ich glaube, du hast eben über Venture Capital als Finanzierungsquelle gesprochen. Das spüren die Risikokapitalgeber im Gespräch und nehmen vielleicht diese Skepsis ein bisschen mehr an und sehen deswegen kritischer auf die Themen, schauen kritischer auf die Themen, die ihnen präsentiert werden. Das heißt, ich glaube, da müssen wir auch an uns arbeiten, selbstbewusster aufzutreten und weniger quälende Fragen vielleicht an selbst zu stellen. Und das andere Thema ist, glaube ich, Netzwerke, Vorbilder, auch das bei 3% ist halt klein im Verhältnis. Das braucht man aber.
Also die Zweifelfrage finde ich sehr interessant. Die hat ja im Grunde 2 Komponenten. Also die erste Ebene wäre zu sagen, wir haben die Zweifel überhaupt, während der Testosteron starke junge Mann von der Business, der direkt von der Business School kommt, gar nicht auf die Idee kommt, dass das nicht klappen könnte. Also per se erst nach vorne geht. Aber der zweite Aspekt ist ja noch interessanter, nämlich zu sagen, die übertragen sich auf die Risikokapitalgeber. Heißt das eigentlich, was du sagst, keine Zweifel haben oder keine Zweifel zeigen?
Gute Frage. Zweifel haben, aber Zweifel auch relativ schnell dann wieder gut sein lassen, denn ich glaube, sie bringen einen voran, die eigene Idee kritischer zu sehen. Und es ist auch nachgewiesen, dass Frauengründungen im Schnitt erfolgreicher sind. Und ich glaube, es liegt genau daran, weil sie eben viel mehr Fragen am Anfang stellen. Aber ich glaube, irgendwann muss man eben auch einen Punkt machen und sagen, so jetzt glaube ich, mehr Proof werde ich nicht bekommen. Jetzt gehe ich voran und bringe meine Idee in die Welt.
Wer hat das wie nachgewiesen? Welche Studien?
Kann ich dir raussuchen.
Suchen wir raus, verlinken wir.
Okay. Ja, war auch Teil meiner Diss vor langer Zeit mal.
Ich wollte gerade sagen, ne, du hast ja tatsächlich über tatsächlich promoviert über die Frage, wie lernen Startups? Und wie lernen Frauen in Startups eine Rolle gespielt?
Offenbar? Ja, und ich habe mich davor auch von der wissenschaftlichen Seite damit auseinandergesetzt, wie sehen erfolgreiche Gründerteams aus? Mhm. Und da war das auf jeden Fall ein interessante Fragestellung, wie sich Frauen und Männer und wie sich unterschiedliche Typen, soziodemokratische Typen unterscheiden in der Gründung und wie sie zusammengestellt sein sollten, damit ein Team möglichst erfolgreich ist.
Nämlich wie?
Divers und gleichzeitig muss man aber schauen, dass sie eine gewisse Ebene brauchen, auf der sie zusammen eben arbeiten können, um eben auch schnell Entscheidungen treffen zu können.
Ein wichtiger Faktor, ne, jetzt insbesondere bei dem Zugang von Gründerinnen zu Kapital, ist ja dieser Bias, dass Männer am liebsten in Menschen investieren oder Männer in VCs am liebsten in Menschen investieren, die so ähnlich sind wie sie. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie so bisschen deprimierend, dass wir Menschen so ticken, aber wir wissen ja so, dass wir ticken. Und umgekehrt bedeutet das ja, dass eigentlich, wenn man ein schlauer Investor ist, man auf jeden Fall auf All-Female-Gründungen setzen sollte, weil die es schwerer haben, Kapital zu bekommen, also bekomme ich da die besseren Deals. Warum haben die das nicht verstanden, die Jungs?
Ich glaube, es gibt immer mehr, die so darauf schauen. Also es gibt immer mehr Risikokapitalgeber, die sagen, wir wollen diverse Teams. Wir fördern insbesondere Teams, wo auch Frauen dabei sind oder Diversität in allen Dimensionen dabei ist. Aber es ist noch in den Kinderschuhen, du hast recht, es muss noch mehr kommen.
Wie könnte es kommen? Was wären die Anreizsysteme, die man bräuchte, damit Frauen A, mehr gründen, B, leichter Zugang dann zu Risikokapital bekommen?
Also ich glaube, ganz wichtig für junge Frauen sind Vorbilder. Mhm. Wir müssen Rollenmodelle schaffen, wir müssen über sich sprechen, wir müssen sie zeigen und wir müssen die Frauen besser miteinander vernetzen. Auch da gibt es immer mehr Aktivitäten, immer mehr Frauennetzwerke, auch Investorennetzwerke. Gestern habe ich gelesen, Encourage Ventures hat 4-jährigen Geburtstag gefeiert, reines Frauennetzwerk. Also da entsteht viel und ich finde das auch extrem hilfreich, aber es ist halt noch jung und das Patentrezept habe ich leider auch nicht.
Ja, Encourage Ventures ist quasi ein Netzwerk von Investorinnen, die, glaube ich, dann auch nur Frauen fördern, glaube ich, oder wenn ich richtig sehe, ja, sehr spannender Ansatz. Wo steht ihr in 3 Jahren? Wo steht ihr in 5 Jahren? Wo steht ihr in 10 Jahren? Optimistisches Szenario.
In 3 Jahren haben wir diverse Hubs europaweit in Betrieb. Wir haben auch dezentrale Systeme live. 250, 300 Maschinen in Betrieb. Und wir haben bewiesen, dass unsere Technologie der beste Weg ist, um organischen Dünger emissionsarm zu produzieren und CO2 im Boden zu speichern. In 5 Jahren haben wir unsere Produktpalette erweitert. Wir haben über unterschiedliche Industrien gesprochen. Wir haben ein Produkt für die Landwirtschaft. Wir haben auch unsere Plattform live, unsere digitale Plattform, mit der wir lokal vernetzen. Und wir haben hoffentlich unseren ersten Prototypen entwickelt, um auch eine zentrale Anlage hinstellen zu können für die Regionen, wo es bisher gar keine Infrastruktur für eine zirkuläre Müllverarbeitung gibt. Ich denke da an Regionen wie den Mittleren Osten, in Afrika. Auch da führen wir erste Gespräche, denn auch dort gibt es große Mengen, aber eben noch gar keine bestehende Infrastruktur. Und in 10 Jahren sind wir genau in diesen Regionen live und können globalen Impact realisieren.
Und dann kommt da an die 1% ran, so langsam. Sehr spannend. Habt ihr eigentlich Wettbewerber? Hört sich fast so an, als ob das ziemlich einzigartig ist, was ihr da macht.
Ja, also wir sehen niemanden, der da steht, wo wir stehen, der hochautomatisiert, so effizient und nochmal das Thema Regulatorik, konform mit dieser, mit der europäischen zumindest, Dünger produzieren kann. Es gibt kleinere Anlagen, die sogenannten Schnellkomposter. Die haben.
Gibt es ja sogar im Baumarkt, oder?
Ja,
die sind aber nicht so wirklich schnell.
Ja, es gibt da zum einen diese, die vor allen Dingen die drehen, die man sich selbst in den Garten hinstellen kann. Die gibt es auch ein bisschen größer für Restaurants, aber die funktionieren vor allen Dingen dadurch, dass der Abfall erhitzt wird und nicht dadurch, dass er mit Mikroben zersetzt wird. Mhm. Und die, wenn sie dann etwas größer sind, die Anlagen, sind sie auch nicht konform mit der, wie gesagt, mit der EU-Regulatorik. Man muss nämlich auf 12x12 mm Kantenlänge schreddern. Man muss hygienisieren hinten raus. Das können die Systeme nicht.
Nitty-gritty Details.
Exakt.
Immer nervig, schön, wenn ihr sie gelöst habt. Wenn da draußen ein größeres mittelständisches Unternehmen ist, was viel Gartenabfälle hat, was kostet so ein Container? Kann man den jetzt schon bestellen bei euch? Oder ist das ein Leasing-Modell? Weil das Geschäft ist ein Geschäftsmodell wahrscheinlich. Ja, ne? Man kauft nicht das Ding, sondern...
Es ist ein Leasing-Modell. Mhm. Und in der monatlichen Leasinggebühr, die 20% unter dem liegt, was man jetzt zur Entsorgung seines Abfalls zahlt, ist dann sowohl die Hardware mit drin, als auch der Service, also die Steuerung der Maschine, die App, über die man den ganzen Prozess monitoren kann und der regelmäßige Mikroben-Supply.
Und was kostet denn so ein Kilo Dünger?
Der Kilo Dünger.
Oder so ein Sack. Humus.
Naja, also, wie gesagt, damit kannst du am Ende viel Geld verdienen, wenn du ihn dann verkaufst.
Merkt schon, ich krieg hier keine Zahlen aus dir raus. Kann ich verstehen. Macht Sinn. Ich sage jetzt noch eine Zahl und die ist 2050. Komme damit zu meiner letzten Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Nämlich, du hast 4 Kinder. Also 2050 bist du wahrscheinlich auch noch total fit und so, aber vor allen Dingen für deine Kinder. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050, die nichts mit Dünger zu tun haben oder mit Kompostieren? Was wäre etwas, wo du sagst, oh, das wäre toll, wenn es das dann gibt?
Ich habe 2 Antworten.
Okay.
Ich habe eine ganz persönliche Antwort.
Fee gibt dir heute 2 Wünsche.
Eine ganz persönliche Antwort ist, dass ich mir wünsche, dass es bis 2050 die Möglichkeit gibt, Organe künstlich zu produzieren und damit Menschenleben zu retten. Und ich wünsche mir für unsere Kinder und für unseren Planeten, dass bis dahin 100% Bodengesundheit Realität ist. Wie geht das? Wofür brauchen wir da eine Sprunginnovation? Nicht der Dünger, keine Sorge, sondern ich glaube, die Sprunginnovation, die wir dafür auch noch brauchen, ist, dass wir Bodengesundheit messen können, einfach digital, jederzeit, und dass wir ein Bodengesundheitskonto haben. Damit, wenn du mit Böden arbeitest, du sie nicht nur nutzen kannst, sondern du eben auch ein Incentive hast, sie zu regenerieren.
Okay, das muss ich jetzt nochmal erklären. Was ist Bodengesundheit? Also, hängt natürlich viel mit dem zusammen, worüber wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen haben, aber was heißt das genau?
Bodengesundheit heißt für mich, dass die Böden genug CO2 speichern können, dass sie Wasser speichern können, dass sie Nährstoffe haben, dass sie Biodiversität geben können.
Ermöglichen können.
Genau.
Logisch. Macht alles Sinn. Wie alles Sinn gemacht hat, was du uns gesagt hast. Ganz vielen Dank.
Ich danke dir.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer hier in Leipzig und bei euch da draußen unter den Kopfhörern, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst oder wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, die das interessieren könnte. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zörner. Ganz herzlichen Dank dir, Max. Und auch hier vor Ort ganz herzlichen Dank an das Team der Machen. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.